BR Heimat lesen.
Die Wasserleiche. Es war ein herrlich schöner Tag im Mai. Über den Fluren jubelten hoch vom blauen Himmel herab die Lerchen und im Auwald sang und schmetterte die Vogelwelt aus vollen Kehlen. Ein vielfältiger Blumenflor leuchtete und duftete. Auf dem schmalen Grasstreifen zwischen dem Bett der Donau und dem Wald schlenderte der Forstaufseher Moosbichler dahin und verstenkerte die Natur mit seinem entsetzlichen Pfeifentabak. Ab und zu blieb er stehen und lauschte, ob er nicht das Hacken oder Sägen von Holzfrevlern vernahm. Er hatte aber auch Sinn für die Schönheiten der ihn umgebenden Natur und genoss die Pracht der Blumen, das frische Grün der Bäume und den Gesang der Vögel. An einem so schönen Tag konnte einem ja gar nichts Übles widerfahren, dachte er. Ja, dachte er. Aber er hatte die Rechnung ohne die Wasserleiche und ohne den Bürgermeister gemacht, denn dieser schöne Frühlingstag sollte dem guten Moosbichler noch einen heillosen Ärger bringen. Die Pfeife war ausgeraucht und Moosbichler setzte sich an die Uferböschung, um den Pfeifenkopf bedächtig von Neuem zu füllen und seine Spezialmischung in Brand zu setzen. Als sein mit Buchen und Nussblättern vermischter Eigenbau schön glimmte und die Insekten, die in den Wirkungsbereich des Rauches gerieten, die Flucht ergriffen oder starben, schaute Moosbichler besinnlich auf den leise murmelnden Strom hinaus. Schwalben schossen über das Wasser hin, ab und zu trieb ein Stück Holz vorbei. Doch was kam denn da ganz nahe am Ufer dahergeschwommen? Es sah aus wie ein gefüllter Sack, der ab und zu unter Wasser wippte und dann wieder auftauchte. Immer näher kam das sonderbare Ding, und ein paar Meter von Moosbichlers Füßen entfernt wurde es von den Wellen an das Ufer gedrückt und blieb an einem Stein hängen. Der Forstaufseher erhob sich, um den Gegenstand näher in Augenschein zu nehmen. Heiliges Kanonenrohr! Vergessen war der schöne Tag, und Moosbichler spürte, wie sich ihm die Haare unter dem Hut sträubten, wie die Rückenhaare seines Hundes, wenn ihm die große Docke des Wirtes begegnete. Was sich da an dem Uferstein festgefahren hatte, war eine Männerleiche, die schon geraume Zeit im Wasser gewesen sein musste, denn der Leib war unförmig aufgetrieben und das Gesicht schimmerte glasig grün. Nachdem sich der Muckel von seinem ersten Schreck erholt hatte, zog er die Leiche vollends ans Ufer und lief dann ins Dorf, um den Bürgermeister und die Gendarmerie zu verständigen. Nun ging alles seinen üblichen Gang. Die Leiche wurde ins Dorf geschafft und vom Amtsarzt untersucht. Kommissionen kamen und gingen und Nachforschungen wurden betrieben, um die Leiche zu identifizieren. Der Bürgermeister und der Gendarmerie-Kommissär kamen tagelang nicht zur Ruhe. Aber man brachte nicht heraus, wer der Ertrunkene war. Der Kleidung nach zu schließen, musste es ein Landstreicher gewesen sein. Was nun? In die Donau konnte man die Leiche ja nicht gut wieder werfen, also musste sie auf Kosten der Gemeinde beerdigt werden. Es wurde eine große Leiche, denn das ganze Dorf ging mit zur Beerdigung. Schließlich kam es ja nicht jeden Tag vor, dass da einfach einer in der Donau dahergeschwommen kam, um in dem Dorf Hartering seine letzte Ruhestätte zu finden. Die Leute waren auch sehr neugierig, wie sich der Herr Pfarrer aus der Affäre ziehen würde, weil ja niemand wusste, ob der Verstorbene Katholik oder Protestant war oder ob er überhaupt einer Religionsgemeinschaft angehört hatte. Nun, der Geistliche machte seine Sache zur Zufriedenheit aller und der Fremdling aus der Donau ruhte nun in dem stillen Dorffriedhof. Nach alter bayerischer Gepflogenheit geht man auf dem Lande nach einer Beerdigung ins Wirtshaus. Über diesen alten Brauch setzten sich natürlich auch die Harteringer Bürger nicht hinweg. Oh nein, im Gegenteil. Sie hielten dieses Herkommen sehr hoch und feierten ausgiebig. In dieser Beziehung machten sie keinen Unterschied, ob ein angesehener Bauer gestorben war oder ein kleiner Häusler. Und weil die Harteringer so tolerant waren, soffen sie also auch zu Ehren der unbekannten Wasserleiche. Das einzige Wirtshaus des kleinen Dorfes war druckvoll. Die Fenster waren sorgfältig geschlossen, obwohl draußen das schönste Wetter war und um die Köpfe der Zecher wogte eine dichte, graue Wolke beißenden Rauches, der den Pfeifen und Zigarren entströmte. Im Herrgottswinkel saßen der Bürgermeister, einige angesehene Bauern, der Gendarmeriekommissär, der Lehrer und Moosbichler. An allen Tischen wurden tiefsinnige Gespräche geführt über den Toten, wer er sein könnte, woher er wohl stammte, ob es ein Unglücksfall war oder Selbstmord oder gar ein Mord. Moosbichler musste immer wieder genau schildern, wie er die Leiche gefunden hatte, bis es ihm zu dumm wurde und er den nächsten Frager auf die Kirchweih lud. Dieses Zitat aus Götz von Berlichingen nimmt in unserem schönen Bayernland kein Mensch übel, aber der von Moosbichler so freundlich eingeladene Frager war schon ein wenig angestochen und erwiderte mit lauter Stimme, wie sie halt angetrunkenen eigen ist: »Du hast es gerade nicht, ich mir so Schlecker zu essen. Du bist schuld dran, dass die Gmarz die Kosten für die Beerdigung hat. Was hast denn du den auserziehen müssen, hä? Hättest du doch schwimmen lassen?« Unsere braven Bauern sind zwar alle sehr gute Christen, wenn es jedoch an den Geldbeutel geht, dann entwickeln sie einen sehr weltlichen und praktischen Sinn. Diesem Umstand mag es wohl zuzuschreiben sein, dass das Argument des Krakelers einschlug wie ein Blitz. Moosbichler sah sich plötzlich einer Mauer von Feindseligkeit gegenüber. Von allen Seiten wurde auf ihn eingeschrien und er bekam die ganze Skala von Liebenswürdigkeiten zu hören, vom damischen Deppen bis zum saudummen Rindviech. Auch der Bürgermeister schloss sich von dieser überwältigenden, spontanen Missfallenskundgebung nicht aus und sagte: »Ja, das muss ich schon auch sagen, Muckel, dass du gar keinen Verstand nicht gehabt hast, wie du den Aussetzung hast aus der Donau. Du musst schon gar kein Hirn nicht haben. Was hab bloß ich zwing der Wasserleich für Scherereien und Aber gehabt? Und jetzt hat die Gmarr noch die Kosten obendrein.« Moosbichler wurde mit Recht wütend und schrie das Gemeindeoberhaupt an: »Du wärst wohl der blödes Bürgermeister sei, den's in ganz Bayern gibt. So saudum kann doch nicht einmal der Gmarrdepp daherin. Die Leich war doch schon angeschwemmt am Ufer. Ich hab's doch bloß mehr aussetzung. Oder hätt ich's vielleicht wieder einschmeißen sollen?« Der Bürgermeister wehrte sich: »Du, nimm die Feier ein bisserl zusammen, du liebe kleinen Mordeppen. Grad hast selber gesagt, du hast ihn gar auserzogen. Wenn's dich zur Spatznieren hättst, hättst die Leiche mit dem Stecken ein bisserl angestessen, dann wär's schön brav weitergeschwommen bis Ingolstadt. Ich hätt dann auch telefoniert und die Pioniere hätten ihm dann rausgezogen. Dann hätt er ein Begräbnis gekriegt, aber nicht auf unsere Kosten.« Moosbichler war außer sich vor Zorn und brüllte zurück: »Ja, wie man nur sowas sagen kann. Du willst der Christ sein, Bürgermeister. Du bist da Türk. Ein Viech bist aber kein Christenmensch.« »Was heißt da Christ?« fragte der Bürgermeister zurück. »Und die Kosten, an die denkst gar nicht. Dir ist die Hauptsache, dass dir die Gmarr jeden ersten Teig halb pünktlich zahlt. Das kann ich dir sagen. Nur mal, wenn's dann rauszirkst aus der Donau, dann bist die Linkszeit fast auf See bei uns gewesen.« Das aber schlug bei Moosbichler dem Fass den Boden aus. In höchster Wut schmetterte er seine gewaltige Faust auf die Tischplatte, dass die Maßkrüge wackelten, und schrie: »Mein Gott, schmeiß mir du vor, Bürgermeister! Versiege vielleicht nicht gewissenhaft, meint jetzt. Fragen Herrn Forstverwalter, ob ich mir schon jemals im Dernst was habt Schulden kommen lassen, du Geschwollkopf, du Damischer. Und das weißt schon, ob ich forst auf See in der Gmarr bin oder bleib, das hast du allein zum Bestimmen oder der Gmarrat. Da hat der staatliche Forstamt auch noch ein Wörterl mitzumreden, denn das hat die Oberaufsicht über den Gmarrwald. Der Herr Forstverwalter lasst mich nicht fallen, weil er genau weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Das merkst du ganz gescheiter Bürgermeister, du. Herrn Schago, das Nausschmeißen aus dem Dernst hat mir der Rammel androhen, wenn ich meine Christenpflicht erfülle.« Moosbichler erregte sich so sehr, dass er von seinem Stuhl aufsprang und auf den Bürgermeister losgehen wollte. Wenn sich nicht der Gendarmeriekommissär und der Lehrer ins Mittel gelegt und den wütenden Forstaufseher beruhigt hätten, wäre es dem Gemeindeoberhaupt schlecht ergangen. Schwer schnaufend stand der hünenhafte Mann vor dem schreckensbleichen Bürgermeister. Dann schrie er in die Wirtsstube, in der es totenstill geworden war: »Ihr seid ja alle miteinander keine Christenmenschen, sondern Türken. Und du, Bürgermeister, bist der Obertürk und Oberglachel.« Dann machte er kehrt und verließ wütend die Gaststube, deren Türe er zuschmetterte, dass der Verputz von der Wand rieselte. Am nächsten Tag schilderte er den ganzen Hergang wortwörtlich meinem Vater und schloss seinen Bericht mit den Worten: »Ich bin ja so froh, dass mich der Lehrer und der Kommissär noch zur Vernunft gebracht haben, denn sonst hätt's das größte Unglück gegeben. Ich hätte den Bürgermeister bestimmt sein saudummer Geschwollschädel im Brustkorb reingetrieben, dass er durch Trippen geschaut hätte, wie der auf durchs Gitter. Und die anderen Rammeln hätte ich samt und sonders im Mistgrab reingeschmissen. Ich sag's einer Herr Forstverwalter, so ein Sauwurt hab ich meiner Lebtag noch nie gehabt. Wenn ich das gewusst hätte, was ich da für Scherereien krieg, hätte ich die Wasserleich wirklich wieder in Strömung reingestessen. Das war die erste und die letzte Leich, die wo ich außer da hab, aus der Donau.